Erster dran. War, glaube ich, bei den letzten beiden Thementagen auch so. Aber ist auch egal. Ja, wir haben heute halt zum Thementag das Thema Freiheit und Jonas hat uns auch schon einiges dazu erzählt. Das Beispiel mit diesem Affen, der seine Hand da in diesen Krug hält, ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Und ich habe als erstes Thema Freiheit. Ist Freiheit wirklich alles, was zählt? Und um diese Frage mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein beantworten zu können, müssen wir uns dieses Wort einmal genauer angucken. Und ja, das nochmal von ein paar anderen Seiten vielleicht betrachten. Wenn man mal so in die Geschichte zurückguckt, dann merkt man, dass durch die ganze Vergangenheit, durch die ganze Geschichte immer so ein Freiheitsgedanke existierte. Die Menschen wollten frei sein. Irgendwas war immer da, was die Menschheit geknechtet hat. Irgendwas, was sie eingeschränkt hat in ihrem Handeln, in ihrem Tun. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel, was jetzt am weitesten zurückliegt in meiner Beispielsammlung, die Französische Revolution. Dort gab es eine Monarchie und diese Monarchie hat die Menschen geknechtet und ausgenommen und unterdrückt. Und die Menschen haben angefangen, für Freiheit zu kämpfen und haben auch ihr Leben dafür gelassen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel der Unabhängigkeitskrieg in der USA. Nichts anderes. Auch haben sich die Amerikaner, sage ich jetzt mal vorsichtig, gegen eine Monarchie gewehrt und auch ihr Leben dafür gelassen. Weiteres Beispiel wäre zum Beispiel die DDR. Auch dort haben die Menschen für Freiheit gekämpft, bis schlussendlich die Mauer gefallen ist und sie ihre Freiheit hatten. Ja, und so wurden ganze Kriege im Namen der Freiheit geführt. Eben aus Befreiung aus Diktaturen. Heutzutage haben wir nicht mehr wirklich mit Diktaturen zu kämpfen. Kann man immer so sehen, wie man will, ne? In der Demokratie. Aber unsere heutige Kultur kämpft für eine ganz andere Freiheit. Wir kämpfen für Freiheiten, zum Beispiel grenzenlose Selbstverwirklichung. Ja, es geht um uns, du musst gucken, dass du dich selbst verwirklichst, dass du selbst einen Beruf findest, der dir wirklich Spaß macht und du musst wirklich glücklich werden in deinem Leben. Es geht nur noch um einen selbst. Was auch sehr stark aufkommt oder wieder aufkommt, ist der Feminismus, der sich teilweise bis in die tiefsten Reihen der Gemeinden einschleicht. Und auch leider Gottes wieder ein sozialistisches Denken. Ja. Die Menschen wollen sich wieder von irgendetwas befreien. Und so kann das Gefühl aufkommen, dass der Mensch kämpfen muss oder will. Ja? Er hat nicht wirklich was Großes wie damals in der Französischen Revolution, wo sie gegen Diktatoren angetreten haben. Ja, sondern er braucht irgendwas. Das ist wie so eine Mode geworden. Ne? Wofür kämpfst du? Ja, ich kämpfe für die Freiheit. Ja? Das kommt gut. Ja, wir können diese Menschen schon ein bisschen bemitleiden, oder? Ja, wir haben doch die Freiheit gefunden. Bibel, sag doch, ja? Hat Jonas schon gesagt. Johannes 6, Vers 36. Nur den der Sohn frei macht, der ist auch wirklich frei. Ja, das heißt, die Bibel gibt uns Freiheit. Ja, und da muss ich leider ein bisschen widersprechen. Hört jetzt gut zu, ich will keine Irrlehre hinsetzen. Ich sage, es gibt keine Freiheit. Für keinen Menschen gibt es Freiheit, für niemanden. Auch die Bibel gibt keine Freiheit. Nach weltlichem Sinne. Wir müssen uns einmal angucken, wie sehr das Wort Freiheit durch die Zeit verunstaltet wurde. Wenn man mal so zurückguckt, so ins Altdeutsche oder noch weiter zurück ins Indogermanische, dann bedeutet Freiheit eigentlich schützen, schonen oder lieben. Das hat eigentlich gar nichts mehr wirklich damit zu tun, was wir heutzutage in das Wort Freiheit reininterpretieren. Dann habe ich mal weitergeguckt, was sagt denn der Duden zur Freiheit? Das ist weltliche Literatur, aber es ist trotzdem sehr interessant, was die Welt zum Thema Freiheit sagt, weil es auch unser Gedanken sehr stark prägt. Ja, zur Freiheit steht dort Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen als Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen eigenen Entscheidungen oder Ähnlichen nicht mehr eingeschränkt fühlt, unabhängig und ungebunden ist. Ja, das heißt, da ist irgendetwas, vielleicht ein ungeschriebenes Gesetz, vielleicht ein Gesetz, eine Regel, die aufgestellt wurde, und die empfindet er als Last, damit kann er nicht wirklich leben. Und jetzt schafft er es irgendwie, sich davon zu befreien, und er ist von dieser Verpflichtung befreit und muss seine Entscheidung nicht mehr, muss diese Regeln für seine Entscheidung nicht mehr beachten. Das heißt, man könnte auch ein bisschen zusammenfassen, er kann jetzt tun und lassen, was er möchte. So, und dann habe ich mal weitergeguckt. Was sagt denn der Duden zu dem Wort Willkür? Willkür, die allgemein geltenden Maßstäbe, Gesetze, die Rechte, Interessen anderer missachtendes, an den eigenen Interessen ausgerichtetes und die eigene Macht nutzendes Handeln und Verhalten. Langer Satz, ich mache es nochmal kurz. Das heißt, da ist ein Gesetz, irgendein Recht und man hat keine Lust, sich daran zu halten, aus irgendeinem Grund auch immer, und man missachtet es. Ja? Man kann auch zusammenfassen, er kann tun und lassen, was er möchte. Da ist schon eine gewisse Verwechslungsgefahr. Ja, oder können wir sagen, Freiheit ist einfach nur Willkür. Ist auch nicht ganz richtig. Dazwischen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem man sich bewegt, zwischen Freiheit und Willkür. Ja, wenn du irgendwas ändern willst, ja, da ist jetzt irgendein Gesetz in Deutschland, was super passt jetzt mit den Abtreibungen. Ja, das ist ja eigentlich mehr oder weniger noch verboten. Ja, und da gibt es Leute, die wollen für die Freiheit der Frau kämpfen und sagen, das muss erlaubt und legalisiert werden. Ja, aber ist das dann wirklich Freiheit? Sind diese Menschen dann nicht eigentlich nur willkürlich unterwegs und sagen, nee, wir müssen dieses Gesetz abschaffen, wir wollen das einfach nicht mehr. Ja, das ist ein schmaler Grat, auf dem man sich dort bewegt. Ist es Freiheit oder Willkür? Und jetzt müssen wir mal wieder zurück auf die Bibel gucken und gucken, spricht die Bibel wirklich von Freiheit im weltlichen Sinne? Dass man tun und lassen kann, was man möchte. Dazu möchte ich einmal Matthäus 11, Vers 28 bis 30 lesen. Zeit zum Aufschlagen. Es sind drei Verse, die eigentlich sehr ermutigend sind, aber da sagt Jesus etwas sehr, sehr Wichtiges. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hört sich schön an, ist schön, aber Jesus spricht hier von einem Joch. Und ein Joch steht in der Bibel immer für Knechtschaft, in jedem Fall. Eine weitere Stelle haben wir in Galater 5, Vers 1. Ein paar Seiten weiter, ein paar viele Seiten weiter. Und da sagt Paulus, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Gibt es jetzt zwei ganz interessante Sachen, die man da rauslesen kann. Ist, dass Paulus hier die Freiheit, dieses Joch, was Jesus uns gibt, als Freiheit bezeichnet. Das heißt, er bezeichnet eine Knechtschaft als Freiheit. Ja? Das passt irgendwie nicht so ganz mit dem überein, was die Welt unter Freiheit versteht. Ja? Man könnte auch vielleicht sagen, widerspricht sich die Bibel da? Ja, und es zeigt einfach, wie weit der menschliche Freiheitsgedanke ist, das, was der Mensch unter Freiheit versteht, entfernt ist von dem, was Gott unter Freiheit versteht. Gott hat für den Menschen nie ein regelloses Leben angedacht. Auch da ist Jonas schon ein bisschen drauf eingegangen, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Wenn wir 1. Mose 2, Vers 16 bis 17 lesen, müssen wir nicht unbedingt aufschlagen. Und der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Adam und Eva hatten keine vollkommene Freiheit. Schon sie hatten ein Gesetz, zwar ein einfaches Gesetz, was sie hatten. Die haben es gebrochen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wenn wir wieder zurück auf Galater gucken, da sagt Paulus, dass wir uns nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft, unter das Joch der Knechtschaft spannen können. Man kann auch anders sagen, unter das Joch dieser Welt. Wir sollen uns nicht wieder unter das Joch dieser Welt spannen lassen. Der Mensch hat eigentlich zwei Entscheidungen. In jedem Fall trägt er ein Joch. In jedem Fall ist er in seiner Freiheit, in seiner absoluten Freiheit eingeschränkt. Er kann sich zwischen zwei Knechtschaften entscheiden. Entscheidet er sich nicht für das eine, entscheidet er sich automatisch für das andere. Das heißt, er kann sich nicht irgendwie drum herum drücken. Es gibt jetzt nicht, ja, das schiebe ich mal auf. Er trägt in jedem Fall ein Joch mit sich. Ja. Jesus sagt uns ganz klar die Wahrheit und Satan belügt uns. Jesus gibt uns Freiheit in gewissen Grenzen. Satan verspricht uns grenzenlose Freiheit, die aber in einer blutigen Gefangenschaft enden wird. Ja, das ist dieses Joch dieser Welt, worunter diese Menschen leiden, das, was sie tragen, was sie unbedingt loswerden wollen, wo sie ja absolute Freiheit haben wollen. Ja, es ist zum Beispiel eine Diktatur, eine Monarchie, das ist ein weltliches Joch. Das entsteht durch gottloses Verhalten. Ja, aber auch, wie Jonas sagte, Süchte. Ja, Satan sagt, hey, das ist Freiheit für dich, du kannst das machen, niemand wird was dazu sagen, niemand wird dich verurteilen. Und ich sage, ja, klasse, ist eine schöne Freiheit. Und dann spannt man sich unter das Joch der Welt. Ja, man kommt aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. Ja, jetzt da wir wirklich wissen, was Freiheit bedeutet, ja, auch im biblischen Sinne, ja, dass es zwei völlige Gegensätze sind, dass Jesus nicht vollkommene Freiheit verspricht, sondern eine Freiheit in einem gewissen Rahmen. Ja, können wir uns diese Frage nochmal angucken. Ist Freiheit wirklich alles, was zählt? Und diese Frage kann ich mit einem Ja beantworten. Freiheit ist alles, was zählt. Es ist sogar so viel, dass Jesus sein Leben dafür gab. Ja, er gab sein Leben dafür hin, um unsere Freiheit wiederherzustellen. Ja, um uns ein Joch zu geben, das sanft ist und dessen Last leicht ist. Also sollten wir auch alles dafür geben, ja, um diese geschenkte Freiheit zu bewahren. Ja, vollkommene Freiheit, so wie es sich die Welt vorstellt, gibt es nicht. Ja. Satan verspricht sie uns, aber es gibt sie nicht. Er wird uns unter das Joch dieser Welt spannen. Ja, Freiheit nach Gottes Maßstäben ist das Einzige, was zählt. Und die sollten wir jagen, um jeden Preis. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weitermachen, aber dann habe ich ein bisschen Sorge, dass ich den anderen Redner was wegnehme. Es geht nämlich so ein bisschen um die Grenzen, die wir haben. Wo wir uns bewegen können, welche Freiheit uns Gott, welche große Freiheit uns Gott gibt, wo Paulus auch oft drüber redet. Aber das überlasse ich den anderen drei Rednern. Ich bin fertig.
Bevor wir uns lange streiten, Benjamin, fange ich einfach an. Ja, bei mir ist eigentlich das Thema meine Freiheit, das Problem eines anderen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Unsere zwischenmenschlichen Grenzen. Wie auch Micha, ich habe auch mit dem Wort Freiheit angefangen. Also ich hatte zwei Begriffe eigentlich, Freiheit und Verantwortung. Das sind so die zwei Begriffe, die mir sofort ins Auge fielen. Micha hat jetzt auf Geschichte eingegangen, wo Menschen gekämpft haben um Freiheit. Ich habe mir überlegt, was ist das Gegenteil von Freiheit? Ein Sklave. Wie viel Freiheit hat ein Sklave? Was darf er selbst aus sich heraus entscheiden? Wahrscheinlich nichts, ne? Nichts. Er gehört völlig mit Leib und Seele seinem Herrn. Er hat keine Entscheidungsmacht. Er kann weder entscheiden, wann er aufsteht, er kann weder entscheiden, wann er isst oder was er isst oder welche Aufgaben er übernimmt. Null. Er gehört jemandem mit Leib und Seele. Oder ein Gefangener im Gefängnis. Er kann auch. In vielen Sachen hat er keine Entscheidungsmacht. Ihm wird gesagt, wann er aufsteht, ihm wird gesagt, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat, wie er es zu tun hat. Ihm wird alles vorgesagt. Das ist so das Gegenteil von Freiheit. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wer von uns ist wirklich frei? Hier in diesem Raum. Wer ist wirklich frei? Einmal die Hände hoch. Keiner? Wirklich keiner? Einer? Kommen wir nachher noch dazu. Ich denke, jeder ist in einem gewissen Rahmen, ist jeder ein Gefangener. Fangen wir mal an, in der Familie. Es ist nicht in dem Sinne ein Gefangener, aber es ist eine Grenze, in der man sich aufhält, oder? Sag mal, ich als Ehemann, ich berate mich mit meiner Frau. Ich kann nicht einfach losgehen und irgendwas großartig machen. Ich kann schon, aber die Frage ist, ob es gut ist am Ende, ne? Die Kinder müssen sich auch mit den Eltern beraten. Weiter, wenn wir auf dem Arbeitsplatz sind. Wenn ich nicht gerade der Arbeitgeber bin, tue ich, was mir gesagt wird, oder? Wenn der Chef sagt, du machst jetzt das und das, dann mache ich das. Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis mit dem. Ich habe das auszuführen. Ich bin gestern auf der B64 gefahren mit meinem Auto. Ich wollte da so fahren und ich bin da so gefahren und plötzlich blitzt es. Nennt sich das Freiheit? Nein, da hat mich einer geblitzt. Ist eine Unverschämtheit, oder? In einem freien Land. Und so sehen wir, jeder ist irgendwo, ist er, ne, in einem gewissen Rahmen ein Gefangener. Und dieser Vers, der ist, den lese ich jetzt wahrscheinlich das dritte Mal schon, den hat auch Jonas gehabt, den hat auch Micha gehabt, Johannes 8,36. Wahrscheinlich wird Benjamin den auch gleich nochmal vorlesen. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich habe mir die Frage gestellt, frei wovon? Weil wir haben gesehen, jeder ist irgendwo in einem gewissen Rahmen gefangen. Deswegen stelle ich die Frage, frei wovon? Oder in welchem Rahmen bin ich frei? Der Mensch, wofür ist er überhaupt geschaffen worden? Gott wollte Gemeinschaft mit dem Menschen haben. Ne? Gott wollte den Menschen bei sich haben. Und durch die Sünde von Adam und Eva ist der Mensch am Ziel vorbeigeschossen. Der ist eigene Wege gegangen. Und somit ist eine Trennung von Gott da. Der Mensch, der kann nicht mehr, ohne zu sündigen. Diese Sünde ist wie ein Virus, das in uns drin liegt, in diesem Körper. Und ich denke, das kann jeder von uns bestätigen. Wir sündigen immer wieder. Oder? Oder gibt es irgendeinen, der das nicht tut? Auch keine Hände. Wir sehen, wir leben in diesem Körper gefangen und wir sind nicht wirklich frei. Selbst Paulus sagt das. Das, was ich will, das tue ich nicht. Das, was ich aber nicht will, das tue ich. Das sagt Paulus selbst, ne? Ich habe mich so gefragt, wie passt das jetzt zusammen? Das, was Paulus sagt und das, was Jesus sagt. Wenn euch also der Sohn frei macht. Das ist auch irgendwo ein Widerspruch, oder? Und ich kam zu dem Punkt, wo ich sage, in Christus werden Sklaven zu Kindern gemacht. Ein Sklave, dem wird gesagt, was er zu tun hat. Ein Kind ist aber frei, oder? Ein Kind gehört zur Familie. Lukas macht so. Okay. Ich sehe alles, Lukas. Wir haben eine Kindschaft bekommen. Vorher standen wir als Feinde für Gott. Durch die Übertretung von Adam und Eva, durch diese Erbsünde, plus das, was wir selber noch gemacht haben, waren wir Feinde Gottes. Aber in Christus sind wir zu Söhnen und zu Töchtern gemacht worden. In ihm haben wir die Freiheit erlangt. Freiheit wovon, stellt sich dann immer wieder die Frage, ne? Und da komme ich auf ein Beispiel, was Klaus vor vielen Jahren mal gesagt hat. Das hat sich in mir eingebrannt. Und wenn wir eine PE-Flasche nehmen und sagen, diese PE-Flasche ist unser Leben, ne? Jede Sünde ist ja alles, was am Ziel vorbeiführt, ist ein kleines Steinchen in dieser Flasche. Ne? Irgendwann mal sagen wir zu Jesus, ja, ich nehme dein Geschenk, dein Angebot für mich in Anspruch. Und wir machen an dem Punkt ein kleines Loch rein. Die Bibel sagt ja, Vergebung geht nur durch Blut. Ohne Blutvergießen keine Sündung. In Hebräer wird das gesagt. Hebräer 9, Vers 22. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So, wir machen ein Loch in diese Flasche, was unser Leben bedeutet, und wir füllen dort Blut ein. In welche Richtung geht das Blut? Ich lege die Flasche so hin, mache irgendwo ein Drittel der Flasche von links, mache hier ein Loch rein und lass da Blut reintropfen. Die Flasche liegt waagerecht. In welche Richtung fließt das Blut? Fließt das nur nach hinten? Fließt das nach vorne? Rechts und links, oder? Das heißt, das füllt mein gesamtes Leben. Das heißt, mein gesamtes Leben steht unter dem Blut Christi. Und somit bin ich frei. Er hat für mich bezahlt. Er hat für meine Sünden bezahlt, die ich schon begangen habe. Er hat für meine Sünden bezahlt, die ich noch tun werde. Und ich muss nicht mehr unter dieser Angst leben. Christus hat mich befreit von dieser Angst. Christus hat mich befreit von diesem Gott entfernt sein, ne? Was eigentlich die Menschheit in diesem Zustand, wo die Menschheit stand. Gott hat mich davon frei gemacht. Ich darf hier und jetzt schon sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Und das haben wir in Christus. Das hat er uns geschenkt. Wir dürfen ja jetzt schon diese Hoffnung haben, eins bei ihm zu sein. Wir müssen nicht daran zweifeln. Er hat es uns versprochen. Er sagt, wir sind Miterben. Wir sind Miterben Christi. Somit sind wir frei von dieser Angst. Wir sind frei von diesem Tod. Der Leib wird sterben, aber wir werden weiterleben. Wir haben die Ewigkeit vor uns. Wir müssen nicht in dieser Angst leben. Auch in der heutigen Zeit, wo viele Menschen Angst vor Corona haben. Wir müssen nicht Angst haben davon, dass wir sterben werden. Das ist klar. Das weiß jedes Kind. Das Leben endet immer tödlich, oder? Wann und wie, wissen wir nicht. Aber wir wissen, egal, ob wir hier leben, ob wir sterben, wir sind in Christus. Wir sind frei. Wir sind frei in ihm. Und der zweite Begriff ist Verantwortung. Wie gehen wir mit dieser Freiheit jetzt um? Wir haben, wer die Bibelstunde besucht hat, die letzten Freitage, haben wir sehr viel darüber gesprochen. Römer Kapitel 13, 14, 15. Wir sind frei, ja, aber auch wieder in einem gewissen Rahmen. Und der Rahmen, das ist das Wort Gottes. In diesem Rahmen sind wir frei. Und das Wort Gottes, das sagt uns zum Beispiel, dass wir Rücksicht nehmen sollen auf unsere Mitmenschen. Wir sollen Rücksicht nehmen auf die Schwachen im Glauben. Wir sollen ein Licht sein. Warum? Weil wir wissen ja, Gottes Wille ist es, dass jeder Mensch sich bekehrt. Er möchte nicht den Tod des Sünders. Das ist Gottes Wille. Das ist das, was er für die Menschheit sich wünscht. Dass jeder Mensch, jede Einzelne zu ihm kommt und diese Freiheit erlangt. So. Wenn ich mit dieser mir geschenkten Freiheit aber falsch umgehe und meine Mitmenschen, die schauen mich an, weil die sehen ja Gott nicht. Die sehen mich. Die sehen mich und die sehen, ich behaupte, ein Kind Gottes zu sein. Wenn die aber das, was die an mir sehen, sie von Gott abstößt, dann mache ich etwas verkehrt, oder? Dann verhalte ich mich falsch. In diesem Rahmen, der mir geschenkt worden ist, verhalte ich mich falsch. Eine weitere Sache. Darf ich mich etwas einbilden auf diese Freiheit? Darf ich darauf stolz sein? Kann ich gar nicht, oder? Ich kann stolz sein, wenn ich ein Haus gebaut habe. Mit eigenen Händen. Ne? Kann ich mir was einbilden? Habe ich was geschafft? Das habe ich dann geschafft. Aber in dieser Freiheit, da habe ich doch nichts hinzugetan. Das ist mir doch geschenkt worden. Das ist ein reines Geschenk. Wie kann man auf etwas stolz sein, was man geschenkt bekommen hat? Geht gar nicht. Das lehrt uns auch Demut, diese Freiheit. Das lehrt uns Demut. Uns wurde etwas geschenkt. Und dieses Geschenk, das soll an uns sichtbar werden. Diese Verantwortung tragen wir als Befreite. Eine Verantwortung. Tagtäglich, egal wo wir uns aufhalten. Nicht nur in diesem Rahmen hier, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in dem Freundeskreis. Überall, wo wir uns aufhalten, tragen wir diese Verantwortung. Die Menschen schauen uns an. Wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn wir sagen, wir sind Befreite, wir sind Kinder Gottes, tragen wir eine Verantwortung. Das muss an uns sichtbar sein. Diese Liebe Christi an uns. Hiermit höre ich auf. Und Benjamin darf weitermachen.
Ja, ich schließe das dann ab. Ich wüsste jetzt nicht, dass noch jemand nach mir kommt, sonst wird es knapp mit der Zeit. Ja, wir haben jetzt einiges gehört und ja, ich hätte auch eine Möglichkeit gebracht, was nehme ich denn jetzt so an Unterpunkten? Und ich war zwischen zwei Unterpunkten am Hin- und Herschwanken. Aber so hat mich doch eins angesprochen und zwar heißt meins, frei sein, aber nicht zügellos werden. Also Freiheit komplett auszunutzen. Und wurde jetzt schon vieles über Freiheit gesagt und ja, frei sein, möchte ich nochmal vorlesen, was wir in der Bibelstunde gelesen haben, aus Römer 14. Eins, da steht, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Das heißt also, hier wird auch in den folgenden Versen gesagt, dass also wir eine bestimmte Freiheit haben. Ja, also der eine ist jetzt Vegetarier, der eine ist gerne Schnitzel. Und also wir haben Freiheiten sozusagen. Dann werden auch von Tagen gesprochen. Der eine hält den Tag höher als den anderen. Es steht aber auch, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also das, was ich mache, soll ich schon überzeugt sein, also meiner Meinung gewiss sein. Und wie Victor schon so angesprochen hat, den Schwachen annehmen. Also hier geht es wirklich in der Liebe zu wandeln. Wenn ich jemandem ein Anstoß bin in meiner Freiheit, dann verzichte ich doch lieber auf Fleisch, wenn es ihm ja auf andere Gedanken bringt, oder verzichte auf, gerade auf ein Bier oder was. Ja, wir sind auch von anderen Dingen frei. Frei von Religion. Also jeder von uns hat ja einen anderen Lebensabschnitt, ist geprägt von irgendwelchen Sachen, die er gehört hat von früher, von Vorschriften oder von Traditionen. Da sind wir auch von frei. Oder ja, von einem Gottesbild. Was für ein Gottesbild hast du vielleicht oder hattest du früher? Ich möchte jetzt nicht das vorlesen, was Micha und was ihr gesagt habt, sondern ich nehme Vers davor. Und zwar Johannes 8, Vers 31 und 32. Da steht, auch bekannt, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihm glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Freiheit erkennen, die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn wir hier drin sind, wenn wir drin lesen, dann werden wir die Wahrheit erkennen. Das braucht Zeit, und die Wahrheit macht uns frei von allem, was uns da irgendwie ja gefangen nimmt. Natürlich haben wir auch bei unserer Freiheit, das, was wir entscheiden, müssen wir natürlich auch Rechenschaft ablegen vor Gott. Das steht im Prediger. Ja, ich möchte jetzt auf Züge loskommen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr das Wort zügellos hört. Also, ich habe mir, mein erster Hintergedanke war so zügellos, alles, was mit Sex, Sexualität, irgendwie so ausschweifend zu tun hat. Und man kann auch sagen, vielleicht ausgiebig feiern oder so. Das war so mein erster irgendwie Gedanke. Und also zügellos leben. Da habe ich gedacht, okay, zum Wort erstmal selber. Duden.de, zügellos eingegeben, Bedeutung. Da steht, alle Schranken der Vernunft und der Sittlichkeit außer Acht lassend, ohne jedes Maß hemmungslos. Also völlig frei und ohne irgendwelche Gedanken dahinter. Beispiele gibt es, dann mit zwei Beispiele, ein zügelloses Leben führen, oder steht, er trank zügellos, weiß nicht, wie das ausschaut. Vielleicht kann man auch zügellos essen, das ist dann vielleicht Fressen in dem Sinne, oder ich weiß nicht, wenn du jetzt eine Riesenportion isst und isst immer mehr, kannst nicht mehr, ist vielleicht auch ohne jede Sittlichkeit, sag ich mal. Ja. Andere Wörter waren jetzt noch unbeherrscht und unkontrolliert. Ich finde die beiden Wörter gut. Warum finde ich die gut? Wenn ich auf das Wort schaue, heißt ja zügellos. Also die Zügel sind nicht da, es ist irgendwie so ein Extrem. Ich lasse einfach los und da muss ich an Pferde denken. Pferde haben ja auch so Zügel und ich habe keine Ahnung von Pferden. Ich saß auch noch nie drauf, aber Zügel werden ja dort auch gebraucht. Und auf Pferde.de, das Magazin, habe ich mal irgendwie, kam ich darauf, da war eine Überschrift, alles im Griff. Zügel helfen, richtig lernen. Ja? Also die dienen auch als Kommunikationsmittel. Ich will mal kurz was zitieren. Während des Reitens besteht ein ständiger Kontakt zum und Austausch mit dem Pferd. Neben den Gewichtshilfen und Schenkelhilfen sind die Zügelhilfen die Dritten im Bunde, wenn es darum geht, mit dem Pferd zu kommunizieren. Also die Zügel, die man hat, habe ich mir gestern auch mal aus einem Video angeschaut, das sind nur eine von drei Möglichkeiten. Ja, und wenn man die so extrem zieht, dann reagiert das Pferd auch, aber ich habe keine Ahnung, dann könntet ihr mir wahrscheinlich mehr darüber sagen. Ja, Dann habe ich gefragt, brauchen wir eine Zügel, eine geistliche Zügel im christlichen Leben gegen Zügellosigkeit? Und da habe ich mir gedacht, ja, unser Herz. Unser Herz, da ist nichts Gutes. Da sagt Jesus ja auch schon zu Pharisäern, also im Herzen, also ist die Quelle der Verunreinigung, ist bei mir eine Überschrift, da ist alles, was produziert wird, alles, was nicht gut ist. Könnte man noch ein anderes Wort für Zügel nennen, vielleicht eine Art eine Hilfe oder ich sage jetzt mal eine Korrekturhilfe für uns. Also ich habe mir aufgeschrieben, also eine Korrekturhilfe, ich nehme das jetzt nochmal im praktischen Leben, wenn mich ein Bruder oder eine Schwester auf etwas hinweist, weil ihm was aufgefallen ist, was nicht gut war, dann denke ich, sollte ich drauf hören oder mich wirklich korrigieren lassen. Vielleicht ist die eine oder die andere Person so schon vielleicht da drin, gibt es ja auch, dass es für ihn vielleicht normal geworden ist. Es ist immer so ein immer peu à peu abdriften. Ja, und die größte Hilfe selbst ist ja die Bibel. Da sind ja auch Korrekturen, Zügeln, festhalten, sage ich mal, bildlich gesehen. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und wozu? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also damit wir wissen, was richtig und falsch ist, brauchen wir das Wort und die meisten Sachen. Wir haben ja auch ein Gewissen, da können wir auch schon sehen. Ja, es gibt ja drei Bereiche, wo wir zu kämpfen haben. Das ist einmal die sündige Natur in uns. Das ist immer unser Herz ist ja verdorben. Dann haben wir den Teufel und seine Dämonen, die halt uns auch beeinflussen können. Und natürlich die Welt mit den ganzen Reizen. Ja, Augenreize, Gedankenreize, die haben wir auch. Und ich hatte irgendwo einen Gedanken mal aufgeschnappt, ich weiß nicht, ob es ein Heft kommt oder so, ich habe auch nicht mehr nachgeguckt. Da stand so ungefähr drin, sinngemäß, als du ein Kind Gottes wurdest, hat keiner die Reset-Taste am Knopf gedrückt oder keiner an den Knopf gedrückt, wo der Reset draufsteht oder die Reset-Taste und alles ist auf einmal weg. Das heißt, du sprichst Abend, alles ist wunderbar, alles ist sauber und so weiter. Also das ist nicht passiert. Als nächsten Punkt habe ich mir gedacht, okay, warum sollte es dazu kommen, dass man als Christ so lebt? Also, wenn ich weiß, dass mir meine Sünden vergeben sind und ich habe eine Hoffnung, dann habe ich sechs Möglichkeiten aufgezählt. Das eine ist, warum sollte ich so leben, so, ich sag mal, wild, ohne Sittlichkeit? Man hat mit dem Herzen gar nicht verstanden, was Jesus in seiner Liebe für mich getan hat. Also man hat es vielleicht gehört, es ist im Kopf drin, aber das ist gar nicht ins Herz gerutscht, richtig. Dann eine zweite Sache ist keine Liebe für Jesus. Da will ich was vorlesen aus dem Buch Fütter den Adler von Eberhard Platte. Vielleicht kennt ihr das Buch, der eine oder andere. Da möchte ich was vorlesen. Habe ich heute Morgen noch schnell rausgesucht. Genau. So, genau. Ich lese einen Abschnitt vor. Einen weiteren Aspekt des täglichen Glaubenslebens möchte ich hier einfügen. Das ist die Frage, aus welchem Antrieb, aus welcher Motivation ich meinen Herrn in der Nachfolge gehorsam bin. Als unsere Pflegetochter damals zu uns kam, saßen wir eines Tages auf der großen Eingangstreppe vor unserem Gemeindehaus und sie erzählte aus ihrem kaputten Leben. Dabei sagte sie fast wie nebenbei einen entscheidenden Satz, der mir schlagartig nicht nur manches aus ihrem Lebensdilemma klar machte, sondern auch Grundsätzliches in Bezug auf Erziehung und Nachfolge überhaupt. Weißt du, sagte sie damals, ich habe in meinem Leben noch nie einem Menschen gehorcht. Und dir werde ich auch nicht gehorchen. Das kann ja heiter werden, war mein erster Gedanke. Wie aber will ich solch einem Menschen helfen, der nicht bereit ist zu gehorchen? Wie kann ein Mensch überhaupt dem Herrn Jesus nachfolgen und als Christ leben mit dem Grundsatz im Herzen, niemanden gehorchen zu wollen? Ich schaute sie an und überlegte, würdest du denn, fragte ich sie, aus Liebe zu mir etwas tun, wenn ich es dir sage? Erstaunt sah sie mich an, als hätte sie den Gedanken noch nie gehabt. Dann sagte sie fest und bestimmt, ja, aus Liebe würde ich es tun. Ja, das kann dem Herrn Jesus, ja, ich kann dem Herrn Jesus gehorsam sein, weil ich es als Christ muss, weil ich das Gerede der anderen Christen fürchte oder weil mir ja nichts anderes übrig bleibt. So wie der Teenie zwar den Eltern gehorsam ist, weil er noch seine Beine unter dem Tisch steckt, aber doch die Hand in der Tasche ballt und anfängt zu grummeln und zu schmollen, weil er lieber etwas anderes täte. Aber wenn ich darüber nachdenke, was der Herr Jesus alles für mich getan hat, tut und tun wird, siehe Kapitel 4, ist ein Kapitel davor, die ersten Kapitel, war mir klar, wenn mir klar wird, aus welch eine Liebe in seinem Werk zum Ausdruck kommt, kann ich ihm nur aus Dankbarkeit und Liebe gehorsam sein. Hier steht noch, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, 1. Johannes 4, Vers 19, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, Vers 23. Was kann noch Möglichkeit kommen, warum ich mich so verhalte? Das ist auch ein Beispiel aus dem Buch. Das heißt ungefähr, ich will alles machen, ich möchte Jesus gefallen, merke aber, meine sündige Natur ist da und ich falle wieder und falle wieder und irgendwann bin ich frustriert, gehe vielleicht zu alten Gewohnheiten zurück und habe irgendwann keine Lust mehr, es bringt doch eh nichts und der Teufel halt leichtes Spiel. Oder was Jonas mal gesagt hat, was in der Bibel steht, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Also darum lebe ich frei, dass ich so etwas tue. Und zum Schluss bei diesen Möglichkeiten ist natürlich auch, sich selbst zu prüfen, ist diese Person eigentlich überhaupt wiedergeboren? Also es annehmen und dann leben wie, na, ihr könnt euch selber was ausmalen, selbst prüfen. Ja. Zum Schluss für dich und für mich, warum es gar nicht so weit kommen soll. Da habe ich mir aufgeschrieben, Gott ist heilig. Das ist schon mal eine Sache. Und ja, dann ist der Wille Gottes, dass wir in Heiligung leben. Das steht im 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Also wir sollen dann den Unterschied machen. Jeder kennt seine Schwächen, aber lass uns an den Herrn bitten, dass unser Herz am richtigen Fleck ist und dass wir uns da bewahren können. Ja, ein Schutzmechanismus, auch die Gottesfurcht, die gesunde Gottesfurcht, wenn ich Gott gesund fürchte. Und was ich gesagt habe, die Liebe zu Jesus. Ja, hast du dich irgendwo wiedergefunden? Habe ich mich gerade irgendwo wiedergefunden, wo ich sehe, da läuft es gerade nicht so? Ja, dann haben wir immer die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen, dass wir Buße tun über unsere Sünden, dass wir uns von der Sünde bewusst abwenden und ja, dann vergibt er uns. Und wenn Sachen sind, die dich zu Fall bringen können, wenn sie im Haus sind oder im Zimmer, ich habe zum Beispiel geschrieben, entferne es aus deinem Haus, lösch es, schmeiß weg, verbrenne es, wie auch immer. Alles, was dich auf Abwägen bringen kann oder außerhalb, geh nicht in die Nähe oder achte auf den zweiten Blick. Das hat mir mal ein Bruder gesagt in Kreling, da ging es darum, Blicke auf Frauen oder wie auch immer, oder Frauen auf Männer. Den ersten Blick kann man nicht verhindern, aber den zweiten Blick. Ja, und dann fiel mir auch noch was ein, in der Bibel-App, da sind ja auch manche von uns drin, gibt es ja auch einen Leseplan, da sind auch Leitplanken, Vorsichtsmaßnahmen. Wo tust du eine Leitplanke bei dir hin, wo du sagst, das ist gefährlich, also da muss ich ein großes Schild hinstellen. Ja, und damit möchte ich meinen Teil beenden. Wolltest du noch beten, oder?